Mein Thema heute ist aus Johannes Kapitel 6. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber bevor ich damit einsteige, ich habe schon viele Woche einen Punkt am Herzen, auf den ich kurz vorher eingehen möchte. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich habe so den Gedanken, den Eindruck, ich sollte etwas sagen über, was ist überhaupt Gemeinde Jesu. Ich weiß aus Erfahrung, aus meinem eigenen Leben, meiner eigenen Biografie, als ich zum Glauben gekommen bin, aber dann auch mit vielen Menschen, mit denen ich auf dem Weg war und Gemeinde gebaut habe, dass vielen am Anfang ein Verständnis fehlt, was Gemeinde Jesu ist. Und ich habe viele Menschen erlebt, die hin und her gerissen waren zwischen Volkskirche und Gemeinde der Gläubigen, weil sie nicht verstanden haben, was Gott baut und was Jesus verheißen hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Als Petrus und alle, die mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind an dem berühmten Pfingsttag, als sie angefangen haben zu predigen, es haben übrigens alle gepredigt, alle haben persönlich Zeugnis gegeben den vielen Menschen, die zusammengeströmt sind. Schon ein Zeichen dafür, dass in der Gemeinde Jesu jeder berufen ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und Zeugnis abzulegen. Petrus hat dann als Sprecher der ganzen jungen Gemeinde die Stimme erhoben und hat dann sozusagen die Predigt gehalten. Öffentlich. Aber wir sind keine Gemeinde, in der es einen Pastor gibt, der für alles zuständig ist. Und alle anderen sind die Laien, die zugucken. Das ist ein völlig falsches Verständnis von Gemeinde Jesu. So eine Gemeinde baut Jesus nicht. Er baut Menschen in seine Gemeinde, indem sie ihn aufnehmen, so wie wir es dann hören werden, Johannes 6, die ihn aufnehmen, die ihn essen und trinken sozusagen, dass er in ihnen wohnt und der Heilige Geist sein Werk durch dich und mich tut. Wir sind alle lebendige Steine. Das ist unsere Berufung. Wenn wir unter diesem Level leben, sind wir nicht in der Berufung Jesu. Gemeinde sagt dann hier Apostelgeschichte 2, es haben sich daraufhin viele entschieden, viele Juden, die zugehört haben, haben sich entschieden, dass Jesus wirklich dieser Gekreuzigte, dass er auferstanden ist, dass sie ihn als ihren Herrn und Erlöser und Messias, den verheißenen Messias, erkannt haben und angenommen haben. Und diese Menschen sind die Gemeinde und bilden sofort die Gemeinde. Gemeinde Jesu besteht nicht aus 5000 Nichtgläubigen und 50, die davon gläubig sind. Das ist einfach eine Täuschung der Menschen. Ich möchte das einfach so klar sagen. Und deine Berufung ist es, in der Gemeinde Jesu zu leben, wo auch immer du gerade lebst. Wer in München lebt, hat in München seine Gemeinde. Wer in Senden lebt, hat in Senden seine Gemeinde. Aber wir sind berufen, Gemeinde der Gläubigen zu sein. und nicht was anderes. Es hat so viel Unheil durch diese Verwirrung gegeben. Und die Menschen, die sich als ungläubig bezeichnen, über die Jahrhunderte und Jahrtausende, haben immer auf diese Christen gedeutet, die nicht gläubig sind und als Christen gelten, und haben damit die ganze Gemeinde Jesu immer schlecht gemacht. Du kannst dir die Philosophen der letzten 150, 200 Jahre durchlesen. Auf was sie sich berufen, ist auf die Christen, die keine Christen sind, die aber als Christen genannt werden, seien sie in Hierarchie oder seien sie als kleine Laien, um die Gemeinde Jesu allgemein zu diskreditieren. Und zwar zu Recht. Ihr müsst mal Leute wie Nietzsche lesen. Die haben unser Abendland geprägt. Und was wir heute hier haben, meine Lieben, das haben Philosophen vorausgedacht. Da waren sie noch ziemlich alleine in ihrem Stübchen. Das glauben heute die meisten Menschen bei uns. Seien sie nun Christen oder nicht Christen oder nur nominelle Christen. Sie haben das Bild geprägt. Und ich glaube, wir sind berufen, klar mit Jesus zu gehen und klar Gemeinde zu leben. Und zwar Gemeinde der Gläubigen. Gemeinde der Gläubigen ist deswegen nicht perfekt, weit weg davon, aber es sind Menschen, in denen Jesus Christus lebt. Und deswegen sind wir Licht für diese Welt und alles andere ist einfach Täuschung. Wie schwer ist es für Menschen, wenn sie auf Kirche schauen und sagen, der ist auch nicht anders als ich. Das ist einfach kein Licht in der Welt. Und die Gemeinde Jesu ist gegründet worden durch die Apostel und ist durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gegangen bis heute. Und der Grund, warum sie nicht in großen Massen in unserem breiten Auftritt bis heute, obwohl viel in den letzten 30, 40 Jahren an Gemeinden entstanden ist, mehr als je zuvor, hat einfach seinen Grund, weil die Gemeinde der Gläubigen über 1500, 600 Jahre durch die Kirche immer zerstört worden ist. Das müssen wir einfach kennen und akzeptieren und das wird nie anders sein. Die Mittel ändern sich, aber das Ziel nicht. Und es ist deine Entscheidung. Deswegen sage ich das so klar, es ist deine und meine Entscheidung, wozu du dich bekennen willst. Und sag es auch anderen, die du kennst, die hier keine Klarheit haben, aber Jesus in ihnen wohnt. Wir sind berufen zur Gemeinde der Gläubigen. Und zwar um Jesu Willen, dem Herrn der Gemeinde, um ihm die Ehre zu geben und ihn zu offenbaren in unserer Gesellschaft. Und um der Menschen willen, die das Licht brauchen, das durch dich scheint, aber nicht nur durch dich, sondern eben auch durch die Gemeinde der Gläubigen. Es heißt dann nochmal in Kapitel 2, Vers 44, ganz einfach und klar, alle, die da zum Glauben gekommen sind, gleich am Pfingsttag und auch gleich danach, sind viele Juden zum Glauben gekommen an den jüdischen Messias, Jesus. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Alle Glaubenden. Das ist einfach alle Glaubenden gehören zusammen, aber da ist dann auch die Grenze. Alle, die nicht Jesus gehören, gehören nicht zur Gemeinde, sind gerne willkommen, damit sie zum Glauben kommen. Aber man darf sie nicht als Gemeinde oder als Kirche bezeichnen. Da fängt die Täuschung an. Ich möchte zu Johannes 6 übergehen, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und einen Gedanken vorweg. Er ernährt unser ganzes Leben. Jesus bietet sich an, dass du ihn, jetzt sage ich mal, sprichwörtlich, geistlich aber gemeint, isst und trinkst, dass wir Jesus aufnehmen. Wir sind nicht dazu berufen, einfach nur Jesus als Propheten zu sehen, der uns gute Dinge weitergesagt hat, oder als Heiler, oder als guten Lehrer. Mit all diesen Dingen haben viele Menschen keine Probleme. Sie haben Probleme mit Jesus, dem Sohn Gottes, der sagt, ich allein bringe euch das Heil. Da kommt der Widerspruch. Jesus als guten Lehrer und so weiter kannst du gut von vielen anderen einfach sehen, die akzeptieren das, die verstehen, das ist ein guter Mensch gewesen, kein Thema, aber er hat nicht den Anspruch, dass ich ihn als meinen Herrn akzeptiere, als den einzigen, durch den ich zu Gott komme. Aber genau das ist, was Jesus beansprucht und was er auch ist. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir ihn aufnehmen und essen und trinken, wenn wir uns von ihm ernähren lassen, wenn er in uns wohnt, das ist die ausgewogenste Ernährung, die es überhaupt gibt für unser Leben, für alle Bereiche unseres Lebens. Sei es, du kannst im Wort Gottes alles Wichtige und Grundlegende über alle wichtigen Bereiche deines Lebens kennenlernen. Dort stehen die wichtigsten Dinge für eine gelungene Ehe. Da stehen die wichtigsten Dinge, wie du dich gesund ernähren kannst. Musst einfach nur mal die 5 Bücher Mose lesen. Wir müssen nicht die jüdischen Gesetze einhalten, das meine ich damit nicht, sondern da stehen viele Dinge einfach über gesunde Ernährung. Da steht viel über Beruf drin. Wenn man gut vorankommt im Leben, les mal die Sprüche von Kapitel 1 bis zum Ende. So viel Gutes. Über Kindererziehung. Und du darfst auch solche Dinge anderen Menschen ruhig als Verkündigung weitergeben. Hey, du, wenn du Orientierung haben willst, dann lest doch mal das oder das. Das kann auch ein Schritt sein, dass jemand zum Glauben an Jesus kommt. Für ledig sein übrigens ist auch hier in der Heiligen Schrift viele wichtige, grundlegende Dinge, wie man gut als Lediger lebt. Oder eben, wenn man Single ist, wie auch immer. Der Reichtum, der in der Heiligen Schrift gegeben ist, der uns ernährt, der uns leiten kann, wir dürfen den noch viel mehr ausschöpfen. Ich möchte nicht ab Vers 1 lesen, sondern dann steige ich gleich ein ab Vers 26. Ich sage nur kurz vorausgehend ist, Jesus, das heißt ab Vers 1, wird berichtet, er vermehrt Brot und Fische, 5 Brote, 2 Fische und ernährt damit, es heißt, es sind 5000 Männer, zusätzlich viele Frauen und Kinder. Also es kann gut sein, dass das 10.000, 20.000 Menschen waren, die Jesus hier durch ein Wunder ernährt hat, gespeist hat. Übrigens war das nicht so, wie du es leicht von anderen hören wirst. Die haben nicht alle heimlich ihre Brotzeit alle ausgepackt und dadurch ist das Wunder geschehen, das kein Wunder war. Ja, das kannst du von vielen Kanzeln hören. Übrigens, das haben die nicht erfunden, das ist an der Universität erfunden worden, an welcher weiß ich nicht. So werden Wunder gedeutet heute, ja, weil die Heilige Schrift für die Menschen nicht die Heilige Schrift ist, sondern einfach nur menschliches Wort. Nein, Jesus hat wirklich vermehrt, der Schöpfer aller Dinge, der die ganze Welt und das ganze Universum durch ein Wort geschaffen hat, der schafft auch durch 5 Brote und 2 Fische eine Vermehrung. Da können wir uns drauf verlassen. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, also dieses Wunder, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Jesus greift dieses Zeichen, das er gerade getan hat, dieses Wunder auf. Und es ist eben ein Zeichen. Jedes Wunder ist übrigens ein Zeichen, wenn es durch Jesus Christus gewirkt worden ist, dann weist es auf Jesus Christus hin. Und Jesus nützt dieses Zeichen, das er gewirkt hat, um an dieser Brotvermehrung zu erklären, dass er das Brot des Lebens ist, das alle Menschen brauchen. Also jedes Wunder, das von Gott kommt, weist auch auf Gott und vor allem auf Jesus Christus hin. Daran könnt ihr wahre Wunder auch erkennen. Das ist ein Kriterium. Wenn Jesus Christus die Ehre gegeben wird. Nur ein Beispiel. Kurz nachdem die Gemeinde der Gläubigen gegründet worden war an Pfingsten, hat Petrus und Johannes einen Gelähmten beim Eingang in den Tempelbereich geheilt. Ihr wisst diese Geschichte, die meisten kennen sie. Und dann sind die Leute natürlich bei jedem Wunder, sind alle, da geht's uns auch nicht anders, da bist du perplex. Bei einem echten Wunder, da stehen wir da und haben den Mund offen, weil es außerhalb unserer Fähigkeit und auch dem, was wir verstehen, ist. Und dann haben sie den Johannes und den Petrus schon quasi so angefangen, feiern zu wollen, ja. Was sagt Petrus und Johannes? Was schaut ihr uns an, als hätten wir diesen Gelähmten geheilt? Er ist durch den Namen Jesus Christus geheilt worden. Jedes Zeichen deutet auf Jesus Christus hin. Das ist ein Kriterium für echte Wunder. Es gibt noch andere Kriterien, aber gehen wir jetzt nicht drauf ein. Übrigens können auch wir manche Dinge als Zeichen nehmen, um auf Jesus Christus hinzuweisen. Sie als Zeichen nehmen, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. Ein ganz häufiges, was wir nehmen können, ist die Natur, die Schöpfung. Die Schöpfung weist eben auf den Schöpfer hin. Das kann oft ein Ausgangspunkt sein, um jemand von Jesus Christus Zeugnis abzulegen. Es kann aber auch sein, dass du aus irgendeinem, deinem Bereich, Beruf, was auch immer, eine Begebenheit hast oder eine Erfahrung, die einfach etwas ist, was letztlich du nehmen kannst, um jemand von Jesus zu erzählen, ihn in diese Richtung hinzuweisen. Also das ist etwas, was Jesus hier gemacht hat mit diesem Wunder, aber das können wir mit vielen Dingen in unserem Leben sie als Zeichen, als Hinweisschilder benutzen, um weiter auf Jesus hinzuweisen. In Vers 27 geht es dann weiter, da sagt Jesus den Menschen, die jetzt um ihn herum sind, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Ich möchte nur auf dieses Wörtchen eingehen. Jesus sagt den Leuten, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern wirkt für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Wirkt. Das heißt, Jesus ruft uns auf, jeden Menschen, du musst auch bereit sein, das Heil anzunehmen. Du bist auch mitverantwortlich, dein Geschenk sozusagen anzunehmen. Es gibt eine eigene Verantwortung und eine eigene Freiheit, Gott zu suchen. Es ist eben deine Entscheidung und die Entscheidung jedes Menschen, ob er jemanden zum Beispiel zuhört, der ihm auf Jesus hinweist, oder ob er die Schotten dicht macht. Es ist eben deine Verantwortung und Entscheidung, ob ich eine Einladung in die Gemeinde Jesu annehme oder ob ich mich davon abbringen lasse. Das ist meine Entscheidung und Verantwortung, und es wird viele Gründe geben, warum du dort nicht hingehen sollst. Ich habe erlebt, wie Eltern ihren Teenagern, die gläubig geworden sind durch unsere damalige werdende Gemeinde, verboten haben, zu diesen Menschen zu gehen. Die haben gesagt, ich meine das ernst, geht bitte lieber in die Disco. Solche Dinge können dir in anderer Weise genauso begegnen. Da sagt vielleicht jemand aus deiner Familie, nee, da gehst du doch nicht hin. Es ist deine Entscheidung und Verantwortung, welchen Weg du gehst. Das sagt Jesus. Wirkt für die Speise, die da bleibt. Ihr müsst auch was tun, ihr müsst auch einen Schritt gehen, sagt er den Leuten. Gnade. Wir leben total aus Gnade, aber Gnade nimmt dich mit hinein und schaltet dich nicht aus. Das verstehen viele, die Gnade in einem falschen Verständnis predigen, nicht. Gnade nimmt dir nicht die Freiheit, die Gott dir gegeben hat, in einem gewissen Rahmen, sondern er nimmt dich in die Gnade mit hinein und gibt dir die Möglichkeit, dass du antworten kannst, dass du auf das, was du hörst, an Zeugnis oder was auch immer, dass du sagen kannst, ja, das will ich. Ich will dir gehören, Jesus. Und jeder von euch, der zum Glauben gekommen ist, ist nicht zum Glauben gezwungen worden. Du bist nicht gläubig, weil du gar nichts dafür kannst, sondern du bist gläubig geworden, weil du irgendwann zu Jesus ja gesagt hast. Ganz aktiv und bewusst. Stimmt's? Wenn es anders ist, dann ist irgendwas noch nicht ganz klar. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Sie greifen jetzt diesen Punkt auf, ja? wirkt euch Speise zum ewigen Leben? Ja, und sie greifen das auf. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So einfach, aber doch so eine wichtige, große Entscheidung. Die Zuhörer hatten richtig verstanden, ihr müsst etwas wirken. Ihr müsst euch auf die Socken machen. Ihr müsst vielleicht sogar gegen Widerstand, Ablenkung euch für Gott interessieren. Das Werk Gottes, das kann man in zwei Richtungen hier verstehen, und zwar sind beide richtig. Ihr müsst was wirken, das Werk Gottes ist es, das bedeutet, es ist Gottes Wirken in euch. Es ist seine Gnade, die euch hilft, dass ihr gerettet werdet, wenn ihr euch auf die Beine, auf die Socken macht. Aber es bedeutet auch, das Werk Gottes ist es, das Wirken, was Gott dir vorlegt, seinen Willen zu tun, seinen Weg zu gehen, sein Angebot anzunehmen. Du bist mit dabei. Es liegt in deiner Entscheidung. Es liegt in deiner Hand, ob du der Gnade folgst oder eben nicht. Jesus ruft seine jüdischen Brüder und Schwestern auf. Was ist es, was ist das Werk Gottes? Was sollen sie tun? Was sollen sie wirken? Dass sie an den glauben, der Gott von Gott gekommen ist. Und die haben natürlich verstanden, dass er sich meint. Das war ganz klar. Es ist also ganz einfach, auch wenn wir Zeugnis geben, wenn es zu dem Punkt kommt, es geht darum, dass du dich entscheidest, diesen Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Das ist das Werk Gottes. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel her herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ja, so sind wir eben auch. Wir suchen dann schon noch mal irgendwie davon zu flutschen, ja. Was tust denn du jetzt für Zeichen, Jesus? Aber Jesus, interessanterweise, geht auf ihre Frage da gar nicht mehr ein. Warum? Nicht, weil er ihnen den Weg zu sich versperren will, sondern weil er genau weiß, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie ich euch gespeist habe. Ihr habt dieses Zeichen gesehen. Jetzt gibt's nichts Neues mehr. Irgendwann ist gut. Du musst in deinem Herzen umkehren, sagt er. Das ist jetzt dran. Du hast das Zeichen gesehen. Jetzt kannst du dem Weg gehen, auf wohin das Zeichen weist, nämlich auf mich. Gott hat euch damals das Brot aus dem Himmel gegeben. Und das ist natürlich so, ja. Wenn du den Mose gefragt hättest, hast du jetzt das Manna hier runterfallen lassen und später dann auch noch die Wachteln, dann hätte Mose bestimmt gesagt, das ist Gottes Werk, nicht ich, ja. Also was Jesus hier sagt, er macht hier Mose nicht klein, sondern er sagt einfach nur klar, Damals kam das Brot schon von Gott und jetzt ist es auch wieder von Gott gekommen. Ich bin von Gott gekommen. Und seine Zuhörer verstanden Jesu Anspruch ganz klar. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Sie wollen immer noch ein bisschen um den Jesus herumkurven. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Jetzt ist der Punkt da, wo Jesus in die Entscheidung führt. Er hilft ihnen, nicht mehr auszuweichen, sondern er sagt jetzt ganz klar: Ich bin dieses Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jesus lässt kein Ausweichen mehr zu. Und an diesem Punkt kommt jeder Mensch, der zum Glauben kommt, wo unser Herz innen nicht mehr ausweichen kann. Es kann schon noch, ja, die Freiheit hast du immer noch, aber wenn du zum Glauben kommst, dann offenbart dir Gott, dass er jetzt am Werk ist und du dich entscheiden kannst. Und wenn du ihn wählen willst, du dich auch entscheiden musst. Er tut es bei jedem von uns so, wie wir es brauchen. Aber es geht immer darum, dass er sich in deinem Herzen offenbart und so klar, dass du weißt: Jetzt bin ich gefragt. Jetzt muss ich Antwort geben. Ich habe so viele Zeugnisse gehört, persönlich auch mit Menschen gesprochen. Egal in welchen Ländern. Ich war nicht so viel in vielen Ländern, aber ich habe mit Leuten in Israel gesprochen, die zum Glauben kamen. Als ich 1984 dort war, das erste Mal zum Beispiel, habe ich Leute getroffen. Wir haben ausgetauscht, wir haben uns sofort als Christen erkannt. Wenn Menschen mit Jesus gehen, das ist überhaupt nicht schwierig. Du merkst sofort irgendwann, das ist ein Bruder, eine Schwester im Herrn. Ja, du merkst es durch den Geist Gottes. Und sie haben mir erzählt, wie sie zum Glauben kamen. Ich habe ihnen erzählt, wie ich zum Glauben kam und so weiter. Immer ist es, Gott offenbart sich uns im Herzen und irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Diese Freiheit hast du, aber auch ohne die geht es nicht. Jesus zwingt keinen zu sich, sondern er führt dich so, dass es Gnade in dem Wirken, dass du klar an den Punkt geführt wirst: Jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt. Ja. Und das ist Gnade, weil unser Herz weicht gerne aus. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist die Gnade Gottes, sagt Jesus, die Menschen zu mir zieht. Gott ist da am Werk, er wirkt und du bist dann mitgefragt. Aber keiner kann zu Jesus kommen aus eigener Macht. Keiner kann ein Kind Gottes werden aus eigener Macht. sondern das ist das Werk Gottes in dir, wo du dann dich entscheiden kannst oder auch entscheiden musst, Jesus zu gehören. Aber da ist das Ziehen des Vaters schon zu 100% mit am Werk. Und es wird auch kein Mensch verloren gehen, der gerettet werden will. Das zeigt uns dieser Text, das, was Jesus sagt, auch ganz klar. Es wird niemals am Ende einer vor dem Thron Jesu stehen und wird sagen, ich hatte nie die Chance. Das wird es nicht geben. Das mag unseren Verstand übersteigen. Aber es wird nie einen Menschen geben, der sagen wird, ich wollte eigentlich gerettet werden, aber Gott hat mich nie gezogen. Das wird es nicht geben. Was der Vater gibt, sagt Jesus, der wird zu mir kommen. Und ich werde niemand hinausstoßen. Niemand. Keiner geht verloren, der gerettet werden will. Und jeder, der zu Jesus gehört, wird am letzten Tag auferweckt werden. Halleluja! Das Beste kommt noch. Da murrten die Juden über ihn, Vers 41, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Ja, da sind die um ihn herum stehen, die zuhören, da sind immer noch viele dabei, die noch keine Entscheidung getroffen haben, obwohl Jesus keinen Zweifel gelassen hat, von welchem Brot er spricht und dass er dieses Brot des Lebens ist. Ja, ja, die kennen wir doch. Wie willst denn du aus dem Himmel herabgekommen sein? Wir wissen doch, wo du herkommst, ja. Du bist doch der Sohn vom Josef, ja, und von der Maria. Das sind diese Scheinwidersprüche, die Menschen aufbauen. Ja. Die wussten alle, mehr oder weniger, haben die alle die Heilige Schrift gelernt. In der Synagoge und viele auch zu Hause in den Familien. Die kannten die Heilige Schrift alle besser als du und ich. Die wussten alle die Verheißungen über den Messias. Und da steht nie eine Verheißung in der Heiligen Schrift, dass der vom Himmel runterfällt. Sondern die wussten alle, dass der geboren wird von einer Jungfrau. Die wussten alle, dass der ein Nachkomme Abraham sein wird, ein Nachkomme des Königs David sein wird. Also ein Mensch, ja. Nicht irgendjemand, der da vom Himmel runterfällt. Das wussten die. Deswegen, das sind wirklich so Scheindinge, die wir Menschen dann aufbauen. Ja, die wussten, der wird in Bethlehem geboren. Aber Jesus geht da auch gar nicht groß drauf ein, weil er das weiß, dass die das wissen. Ja. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus nochmal, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Wer von Gott gelehrt ist, kommt immer zu Jesus. Das sagt dieser Vers. Wer vom Wort Gottes gelehrt ist, können wir auch sagen, Denn Jesus ist ja schlechthin das Wort, das Gott zu uns gesprochen hat. Das Wort Gottes, aber auch das geschriebene Wort. Wer von Gott das Wort gelehrt ist, der kommt so immer zu Jesus. Auch daran erkennst du richtige und wahre Lehre und Auslegung. Ob jemand zu Jesus hingeführt wird, damit er Jesus persönlich als Herrn und Erlöser aufnehmen kann. Oder ob du zu etwas anderem hingeführt wirst. Wenn irgendwas anderes dazwischen steht, dann kannst du dir sicher sein, dass es falsche Lehre ist. Die mag mit biblischen Vokabeln gefüllt sein. Aber das ist ein wichtiges Kriterium, sagt Jesus. Wahre Schriftauslegung führt immer zum persönlichen Jesus, weil Jesus ist der rote Faden der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift offenbart Jesus von Kapitel 1 in 1. Mose bis zur Offenbarung Ende. Er ist der Kern der ganzen Heiligen Schrift. Und deswegen die Heilige Schrift, das haben die Reformatoren klipp und klar gesagt, die Mitte und das Zentrum und alles in der Heiligen Schrift können wir nur verstehen, wenn wir erfassen, dass uns hier Jesus Christus verkündigt wird. Ja, die Zeit ist schneller vergangen, als ich gemerkt habe. Damit schließen wir für heute ab. Möchte noch jemand beten? Vielleicht hier von vorne für die ganze Gemeinde beten? Hat es jemand auf dem Herzen? Ich machte schon, aber ich habe gerade so gedacht, vielleicht hat jemand das ganz besonders auf dem Herzen. Dann bete ich noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns das Brot des Lebens gesandt hast. Danke, dass das ein Bild ist, dass du uns ernährst durch Jesus, dass wir ihn in uns aufnehmen, dass er in uns wohnen will, dass er uns so nahe sein will, wie wenn wir Essen und Trinken aufnehmen. Ja, du willst mit deinen Kindern engste Gemeinschaft leben und du willst uns im Leben erhalten und nähren und stärken. Und so bitte ich dich, dass du auch jedem offenbarst, dass er sich entscheiden muss, wenn er dich haben will. Und dass du auch offenbarst, Herr, was deine Gemeinde ist und was deine Gemeinde nicht ist. Amen.